Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der EBR Projektentwicklung, dem Immobilienspezialisten für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Mehr Informationen unter www.ebr-immobilien.com.
Friedland liegt nur etwa 9 Minuten mit dem Zug von Göttingen entfernt. Es ist der Ort, in dem ich seit rund 20 Jahren lebe. Seit kurz nach meiner Geburt. Ein Ort, der von Geschichte lebt. Ich starte meine Reise auf den Berg, dem Hagen. Früher soll hier mal eine Burg gestanden haben. Am Berghang ist ein Friedhof und es liegt noch Schnee in diesem wechselhaften März. Hier auf dem Berg befindet sich das aus 4 bis zu 28 Meter hohen Betonsegmenten bestehende Heimkehrerdenkmal. Grundsteinlegung 1966 durch Konrad Adenauer. Auf Tafeln soll an die 50 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert werden, aber schon damals entzündete sich Kritik. Das Bundesvertriebenenministerium bestand darauf, Holocaust- und Nationalsozialismus-Opfer explizit auf einer weiteren Tafel zu nennen. Erwähnt wurden nämlich eher nur deutsche Opfer. Seit ein paar Jahren kommt es zudem hier im Sommer immer wieder, leider, zu rechten Kundgebungen, gefolgt von Gegendemos. Wir hören dann Getrommel, Gepfeife, das Knattern von Motorrädern. Ich schaue den Berg hinunter, genieße die Aussicht. Eine stillgelegte Ziegelei, ein Supermarkt, ein Reiterhof, 2 Gasthäuser. Und natürlich das Grenzdurchgangslager. Alles hier hat eine Geschichte. Selbst die Lagerglocke, die wir am Anfang gehört haben, erlebte einiges als Symbol des Friedens und der Freiheit. Sie ging auf Tournee durch Deutschland, beispielsweise. Unten im Dorf mache ich dann einen Rundgang im Museum.
Ja, wir können vielleicht ja noch ein Stückchen weitergehen.
Angela Steinhardt ist Bildungsreferentin im Museum Friedland, das 2016 eröffnet wurde. Ort für Ausstellungen zur Geschichte des Lagers und es gibt Lesungen und Zeitzeugengespräche. Ich merke gleich, mit welcher Leidenschaft, Expertise und Wissen sie erzählt. Im Hintergrund hört man manchmal einen Zug rauschen. Das Museum ist im alten Bahnhofsgebäude des Dorfes aus dem Jahr 1892 untergebracht. Rote Backsteinziegel, eine kleine Turmspitze. Das vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen geförderte Museum hat eine Ausstellung auf 2 Etagen.
Die Ausstellung beginnt quasi mit der Frage, warum eigentlich damals so wahnsinnig viele Menschen unterwegs waren und ihre Heimat zwangsweise eben verlassen mussten. Und was für Menschen waren das? Wo sind die hergekommen? Wie sahen diese Fluchtbewegungen aus?
Wir betrachten 5 Bildschirme, die wie Tafeln aussehen und unter anderem Fluchtbewegungen nachzeichnen sollen.
Das wird hier auf 5 verschiedenen Bildschirmen präsentiert, die auf den ersten Blick, glaube ich, ein bisschen verwirrend sind. Das merkt man auch, dass Besucher dann immer so die Augen schweifen lassen in dem Versuch, alle die Inhalte, die dort so zeitversetzt gezeigt werden, auch irgendwie zusammenzusetzen. Das ist aber durchaus bewusst so gemacht, weil wir damit so ein bisschen vermitteln wollen, wie unglaublich schwer diese Situation damals zu erfassen war. Es herrschte ja ein totales Chaos. Ja.
Friedland schreibt Geschichte, als die britische Militärverwaltung hier 1945 das sogenannte Grenzdurchgangslager aufgrund der guten Infrastruktur, sprich Verkehrsanbindung und die Verfügbarkeit an Platz, einrichtete. Frau Steinhardt zeigt mir ein Bild.
Und hier unten haben wir noch Bilder, die zeigen so einen, ja, eigentlich ganz idyllischen alten Gutshof. Das war ein landwirtschaftliches Versuchsgut der Universität Göttingen. Die hatten da, ja, an Futtermitteln geforscht und deshalb waren da auch Tiere. Im Krieg lag das alles brach und das haben die britische Militärverwaltung dann genutzt, um das schnell umzufunktionieren. Dort Verwaltungsgebäude, aber auch Unterkünfte untergebracht und dann auf dem umliegenden Gelände, wie wir hier auf dieser Karte auch sehen, hat man dann lauter solche kleinen Nissenhütten aufgestellt, diese halbrunden Wellblechhütten, die damals einfach für solche provisorischen Unterkünfte üblich waren und übrigens auch teilweise noch sind. Also das ist eine sehr universelle Bauform.
Mein Urgroßvater schnitt im Lager Haare. Er war Friseur. Meine Oma musste deswegen sogar manchmal Wechselgeld mit dem Fahrrad in den Nachbarort bringen, wo sich der Friseursalon noch heute befindet.
Ach, das ist ja interessant. Also hier im Lager Friedland.
Ja.
Das ist sehr interessant. Wir haben da auch ein Video in der Ausstellung, wo unter anderem solche Dinge gezeigt werden. Es sind immer nur so kleine Ausschnitte.
Nachbarraum. Alles voller Bilder in Schwarz-Weiß. Gegenstände. Mit einem Audioguide kann man sich die Hintergrundgeschichten zu den Gegenständen anhören. Wir nehmen uns die einer kleinen Puppe vor.
Dieses
Püppchen hat eine besondere Geschichte.
Annelie Keil erzählt, wie sie mit ihrer Mutter nach der Flucht in Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Ihre Mutter wird auf einen Arbeitstransport geladen. Getrennt von der Mutter schenken zwei polnische Frauen Annelie zum Trost ein Püppchen.
Und das war eben selbst gemacht. Es war jedenfalls ein Püppchen, das mir dann für viele, viele Jahre sehr viel Trost gespendet hat. Und das ist das Einzige, was ich gerettet habe, also aus dieser sehr schwierigen Situation.
Es waren unter anderem Vertriebene und entlassene Kriegsgefangene, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg ankamen. Neben all den Schicksalen von den Vertriebenen und Kriegsgefangenen gibt es aber auch einiges Lustiges.
An das Heimkehrerlager Friedland schreibt hier eine Dame mit äußerst ansprechender Handschrift, würde ich mal so sagen. Genau, und solche Briefe hat das Lager ganz häufig bekommen. Die Frau, die beschreibt darin, witzigerweise erstmal so auch ihr Äußeres, ne? Also sie ist durch von ansprechendem Äußeren, sagt sie, glaube ich, an einer Stelle. Und sie ist aber auch, sie steht auf eigenen Beinen, ne? Also sie verdient durchaus auch ihr eigenes Gehalt. Sie schreibt an das Lager, weil sie sagen möchte, sie würde auch sehr gerne einem dieser Heimkehrer, die nun quasi keine Anlaufstelle haben, könnte sie durchaus Kost und Logis bieten. Und bei gegenseitiger Sympathie sind dann auch, ist auch weiteres nicht ausgeschlossen, so ungefähr. Also wenn man so will. Auch so ein kleiner, so eine kleine Kontaktbörse, die sich da am Rande irgendwie entwickelt hat.
Wer annimmt, das sei es gewesen mit Friedland nach dem Zweiten Weltkrieg, sollte sich irren.
Und so kam es, dass so ab den 70er, 80er Jahren dann zunehmend auch internationale Gruppen hier ankamen. Das waren zum Beispiel Menschen aus Chile oder Menschen aus Vietnam, die sogenannten Boat People, deren Geschichte sehr, sehr bekannt ist, auch nicht nur hier, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Genau, und das waren so die ersten Veränderungen, bis es dann im Jahr 2011 wirklich eine Entscheidung gab, dass diese Einrichtung eben wirklich Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende wird. Und zwar erstmal grundsätzlich aus allen möglichen Ländern. Das wird natürlich immer so ein bisschen noch abgestimmt. Die Landesaufnahmebehörde kann das schon auch entscheiden. Aber grundsätzlich sind in Friedland schon also weit über 20, eher 25 verschiedene Nationen und Nationalitäten untergebracht gewesen. Nicht immer alle zum gleichen Zeitpunkt, aber es kann eben passieren, dass man wirklich auch unglaublich viele verschiedene Herkunftsländer hier unter einem Dach oder zumindest auf dem Gelände dieser Einrichtung hat.
Ich entdecke ein Foto einer Straße, die mir merkwürdig bekannt vorkommt. In dieser Straße liegt der Kindergarten, in den ich früher ging. Unweit steht die katholische Kirche. Doch, was ist das? Großer Massenandrang. Autos mit polnischen Kennzeichen stehen überall. Die ganze Straße ist besetzt. Ein Bild aus dem Jahr 1981. Zeit der Umbrüche in Osteuropa.
Wir fahren jetzt nach Deutschland und ich weiß nicht, ob das erzählerisch gut war.
Erzählung einer Frau über die Ausreise der Familie aus Polen. Da sie keine Verwandten in der BRD hatten, wurde der Ausreiseantrag nicht bewilligt. Also versuchen sie es 1981 so.
Mein Mann hat ihm versprochen, da bekommst du Carrera-Bahn, Rennbahn in Deutschland und wird alles gut und wir werden ein viel besseres Leben führen. Und er war so erschrocken, ich werde diese ganz großen Augen nicht vergessen. Er wusste nicht, was los ist. Und für meinen Sohn war das Schlimmste, dass er kurz nach der ersten Kommunion hat er seinen ersten Lederfußball bekommen. Und den konnten wir nicht mitnehmen, weil wir nur zwei Koffer und Zagreb mitnehmen konnten.
Der wohl größte Andrang an Menschen, die ins Lager und damit nach Friedland kamen, war wohl aber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit rund 172.000 Menschen im Jahr 1989. Kaum ein Vergleich zur letzten großen Migrationswelle 2015.
Ich sage mal, etwa 25.000 Menschen sind 2015 hier aufgenommen worden gegenüber 171.813 im Jahr 89. Das ist auf Bundesebene natürlich anders, da sind die Zahlen deutlich näher aneinander. Aber ich finde, es macht trotzdem deutlich, dass das schon auch eine gewisse Verzerrung dieses Thema einfach auch häufig hat.
Rund 16.000 bis 17.000 Menschen im Mittel besuchten das Museum pro Jahr, bevor Corona kam. Dann gingen die Zahlen zurück, wie bei allen Museen. Doch für das Museum hier bilden sich schon neue, interessante Projekte. In etwa 2 Jahren soll hier ein weiteres Gebäude stehen, an dem schon gebaut wird und in dem der Fokus noch mehr auf die gegenwärtige Migrationsgeschichte gelegt ist. Steinhardt bastelt auch an digitalen Projekten, die einen spielerischen Zugang mit Quizzen, Videos, Anekdoten und Background zu Friedland ermöglichen sollen.
Einmal eben die Website Friedland Insight, die soll für Menschen, egal wo sie sich befinden, eben den Blick nach innen in diesen Ort hinein und ermöglichen und verschiedene Spots, also sprich kleine, aber vielleicht interessante Orte hier in Friedland vorstellen, im Grenzdurchgangslager, aber auch außerhalb natürlich. Und dann gibt es noch, wird es eine App geben, die heißt Friedland in Motion. Mit der kann ich dann auch selbst diese Spots quasi erkunden. Allerdings ist das schon auch als Bildungsformat insofern gedacht, dass ich dafür einen Code brauche. Wir wollten diesen sehr sensiblen Ort eben nicht quasi so für Touristen frei zugänglich machen und einfach jeden da durchlaufen lassen, wie er will, sondern zumindest so eine Art Briefing den Menschen auch mitgeben auf ihren Weg. Das heißt, man muss das hier buchen und bekommt dann den Code. An unseren Schießtagen wird es auch per E-Mail funktionieren.
Im Museum treffe ich auch eine Mutter aus Nürnberg und ihre Tochter, die in Göttingen studiert.
Es hat mich einfach interessiert. Ich finde es total interessant und ich finde es auch sicherlich in 2 Jahren noch interessanter, wenn dann noch das Aktuelle dazu kommt. Das finde ich auch super spannend, weil da weiß ich so wenig darüber. Das habe ich jetzt gemerkt. Am Schluss der Ausstellung ist ja sehr, sehr, sehr interessant. Also es ist ein Thema, das ist, ich glaube, da müsste man 3-mal herkommen, um alles lesen zu können.
Ja, ich fand es auch besonders spannend, so über das Phänomen Flucht so einen größeren Kontext zu erfahren und so diese historische Perspektive zusammen mit der aktuellen Perspektive irgendwie genau, also an einem Ort so einen Überblick dazu zu bekommen, fand ich sehr spannend.
Mit Wissen um Friedland verlasse ich das Museum, gehe einmal selbst durch das Lager an den gelben Verwaltungsgebäuden des Bundesministeriums für Migration vorbei. Neben dem Eingang hängen Schilder mit dem Bundesadler, gegenüber vom Lager das alte Postamt. Eine Telefonzelle stand hier einmal. Am Platz bei der katholischen Kirche schaue ich mir noch einmal die Straße an, die ich auf dem Bild mit den polnischen Autos sah. Alles ruhig, es ist ein Sonntag, kaum Fahrzeuge stehen hier. Am Montag wird es sicher wieder Andrang geben, Andrang hier in Friedland. Wieder auf dem Berg am Mahnmal. Ich schaue mir noch einmal die Gedenktafeln an, überlege, was ich für mich aus Friedland und seiner Geschichte ziehe. Alles mag fern sein, aber doch so nah. Lausche der Autobahn, den Vögeln, der Stille, alles in einem. Es ist Friedland, das bewegt.
Das war ein Feature von Luis, Campus Radio Göttingen.